Sabrina und Alina sind schon voll lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood.
Hi.
Hi.
Herzlich willkommen
zu Albtraumfabrik. Mit Sabrina, die mir gegenüber sitzt.
Und mit Alina, die hier auf meinem Bildschirm erschienen ist.
Ja, also was Zauberhand. Heißt, also gegenüber sitzt auf meinem Handy.
Weil wir tausende Kilometer auseinander wohnen.
Tausende Kilometer, ein Ozean und mehrere Länder entfernt. Weiß jetzt nicht genau, wie viele Länder auf dem Weg.
Weiß auch nicht, wie viel.
Aber so ein paar. Ein paar Länder. Wie läuft es? Wie ist es? Was ist? Ich habe gerade überlegt, welcher Monat es ist, aber es ist Februar.
Es ist still Februar, ja.
Habt ihr denn jetzt nicht bald Karneval in Germany?
Ja, nächste Woche ist Karneval.
Hörst dich aber nicht so enthusiastisch an.
Ja, es ist ja nichts Großes, keine Umzüge und nichts. Es haben nur ein paar Kneipen auf, aber ich werde eh nichts machen wegen Corona.
Corona, geh endlich weg. Wie viele Karnevalsfeste müssen wir noch wegen dir aussetzen? Ja. Das tut mir leid.
Ja, das ist auch schlimm. Es ist auch schlimm in Köln, wenn man das nicht hat.
Ja, das ist ja immer so ein einfach was, wo man sich drauf freut. Und was, wo man eine kleine, wo man mir fällt das Wort nicht ein. Wo man hinausschauen weg.
Drauf hinaus fiebert oder sowas.
Ja, genau. Du kannst
weiß
auch kein
ja
Deutsch.
Selber nicht. Ich weißt kann du? Auch nichts reden. Es ist halt Kultur hier in Köln. Es ist so wie in anderen Ländern, wenn man nicht Weihnachten feiern könnte.
Ja.
Ist doch auch schlimm.
Ja, weil das ist ja auch wie eine Religion in Köln.
Es ist wie eine Religion, genau.
Das ist das große Fest, um den großen heiligen Jeck zu ehren. Was wäre denn dein Kostüm gewesen? Hattest du dir schon was überlegt?
Ja, ich wollte ja die ganze Zeit auch schon an Halloween, wollte ich ja die Frau da aus dem Film machen.
Ja, mit der bunten Perücke und dem...
Ja, genau. Ne? Promising Young Woman.
Promising Young Woman, genau.
Ja, genau. Ja. Ich habe das Kostüm da. Ich habe sexy Krankenschwester gekauft für Halloween, aber dann wurde ich halt krank vor Halloween. Ja. Deshalb konnte ich nicht auf die Halloween-Party gehen.
Und alles verkackt.
So Strähnen und alles und ein Herz... Ein echtes Herz.
Ein echtes Herz. So gut.
Ein blutiges Herz habe ich.
Frage ich jetzt nicht, wo du das her hast.
Nee, es spielt ja auch keine Rolle. Hauptsache ich hab's.
Was hast du denn diese Woche so erlebt? Gibt's irgendwas Neues bei dir?
Also, ich muss sagen, ich habe eine richtig schlimme Nacht hinter mir, weil hier war ja so ein Sturm.
Oh,
ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ja, stimmt. Ja, habe ich.
Oh, und ich
hab gelesen von Jörg Kachelmann den Tweet. Hast du das gesehen?
Ja.
Der so, ja, also, wer das immer noch nicht ernst nimmt, der kann sich morgen von der Straße abkratzen lassen, weil er vom Baum erschlagen wurde. Ich so, wow, Jörg, chill mal. Das war, glaube ich, seine Warnung für Norddeutschland, ne?
Ja, da war es auch richtig noch schlimmer. Aber ich finde einfach so dieses Geräusch, wenn der Wind pfeift und es hört sich an, als würde alles durch die Luft wehen. Und es ist, also ich hatte die ganze Zeit Herzrasen und ständig die Rollläden klappern von den Windzügen. Und ich hatte schon alles, also wir hatten das am Mittwoch schon mal. die Sturmwarnung in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Aber letzte Nacht war es noch mal eine Nummer schlimmer. Ich hatte alles von meinem Balkon reingeräumt, alle Möbel, außer den Tisch. Der ist ziemlich schwer. Mhm. Und dann, als ich am Donnerstag aufgestanden bin, dann lag einfach der Tisch umgekippt.
Oh!
Dann, also, so krass. Dann habe ich sie auch noch reingeräumt. Dann stand auch nichts mehr draußen, aber ich hatte einfach die ganze Zeit Angst. Ich weiß auch nicht, was da für eine Urangst angesprochen wurde.
Ich wollte gerade sagen, aber Urangst.
Mhm. Ja, einfach. Jetzt hat sich alles zusammengezogen.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen, weil wir leben halt in Zeiten von Klimawandel und diese ganzen Naturkatastrophen, die geschehen, die sind halt einfach mal, die stellen halt einfach mal alles in Frage, unser gesamtes Weltbild und die alles, was wir tun in unserem Alltag und in unserem Leben, was uns selber simuliert, dass wir die Kontrolle haben, Menschen irgendwie die Welt beherrschen und bestimmen, was passiert. Das stimmt halt einfach mal gar nicht. Und es gibt einfach Kräfte, die viel, viel stärker sind und wogegen wir nicht ankommen.
Ja, genau.
Und da ist einfach, und wir sind ja eigentlich Teil der Umwelt. Wir sind ja eigentlich von der Seele her, gehören wir so zum Universum und sind wir verbunden zur Umwelt. Und ich glaube, das ist einfach so diese Erinnerung einfach daran, dass wir so ein kleiner Teil von etwas so viel Größerem sind und dass wir keine Kontrolle über irgendetwas haben.
Ja, genau. Da kannst du einfach nichts gegen machen, wenn die Natur zuschlägt. Und das haben wir letztes Jahr gesehen bei der Flutkatastrophe.
Ja.
Dass die Menschen da machtlos sind. Ja.
Ja, aber ach, tut mir leid, dass du eine schlimme Nacht hattest. Bist du jetzt total müde?
Ja, ein bisschen.
Oder konntest du über Tag etwas ausruhen? Ist ja Wochenende, Gott sei Dank.
Nee, ich habe heute Hausputz gemacht den ganzen Tag.
Oh, aber das ist doch auch ein bisschen beruhigend, auch wenn es körperlich ein bisschen anstrengend ist.
Es ist immer, danach ist ein Mega-Gefühl. Dann denkst du einfach so, boah, was ich alles drauf habe.
Ich habe alles.
Wie ich mein Leben im Griff habe. Wow, das müsste doch jemand mitkriegen.
Das Gefühl habe ich auch immer, wenn ich irgendwas mit Finanzen mache, so ein Budget für einen Monat, Zahlen abgleichen oder Steuern oder sowas, danach denke ich immer so, wow.
Richtig erwachsen.
Ich bin so erwachsen. Och, und es ist einfach, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe die Zügel in der Hand.
Es ist zwar entnervig, ne? Also man hasst es, während man das macht.
Ja.
Aber danach hat man das Gefühl, man hat was geleistet. Genau, wie Sport. Ja.
Das sind all die Dinge, die man eigentlich nicht machen möchte.
Ja, und dann, aber man muss sie machen. Wirklich. Warum da niemand was erfinden kann, dass man sowas nicht mehr machen muss. Das kann nicht so schwer sein.
Nee.
Weißt du, die können zum Mond fliegen, auf dem Mars, aber kriegen es nicht hin, dass man seinen Körper in Form kriegt, ohne Sport zu machen.
Die haben irgendwie die Prioritäten nicht richtig. Mhm. Da sind falsche Prioritäten am Start bei den Leuten, die...
Weißt du, warum? Weil man damit Geld verdienen kann. Weil andere Leute Geld verdienen können.
Ja, die Ad-Kultur und das
und
die Geschäfte...
Mit
Fitness und ja. Aber in meinen 20ern bin ich auch in alle Tappen getreten, der Diätkultur. Die Diätkultur ist sowas von toxisch, aber ich habe da alles Mögliche. Ich hatte mal so ein Buch, da stand drin, ich wäre immer dünn.
Mhm.
Du kennst mich ja. Ich bin so langer Lulatsch schon immer gewesen. Langer Lulatsch. Ich habe so ganz lange Arme und Beine, die so an der Seite hin und her dengeln. Ja, genau. Ich bin einfach so eine lange Linie, die so durchs Leben geht. Und ich habe aber gedacht, hier ist so ein kleines Päckchen Fett an meinem Bauch. Da, wo es auch eigentlich sein soll. Wo eigentlich von der Evolution her... Ja, aber Victoria's Secret hat mir gesagt, dass es nicht normal ist. Mhm. Und dann habe ich dem geglaubt. Und dann habe ich ein Buch gehabt, da stand drin, man soll pro Tag... Also morgens, ich weiß nicht genau, wie es war, irgendwie eine Reiswaffel essen, eine trockene, mittags irgendwie zwei Reiswaffeln mit Erdnussbutter und abends ein Shake oder irgendwie sowas. Und ich habe das echt gemacht, ne? Also ich habe mich eigentlich total unterernährt, war total schlecht drauf, weil ich nichts, keine Vitamine oder irgendwas in meinem Körper hatte. Habe dabei noch versucht, Sport zu machen. Nur damit ich, keine Ahnung, nach dieser falschen Vorstellung perfekt werde. Und dann verbringt man seine ganze Zeit und Energie damit, diesem Ideal hinterher zu jagen. Und dann sieht man wieder, dass es eigentlich wieder nur ein Mittel ist, um Frauen zu unterdrücken. Take down the patriarchy!
Nur weil irgendjemand gesagt hat, dass man dünn sein muss.
Wir unsere ganze Energie damit verschwenden dann.
Aber es ist so dumm, weil die meisten sind gar nicht dünn. Also es spiegelt gar nicht das Bild der Gesellschaft wider, dünn zu sein.
Nein, nein, und es soll auch normal? Gar nicht so sein.
Es ist einfach dumm.
Ja.
Die Welt ist ein schlechter Ort.
Lasst uns auf einen anderen Planeten.
Lasst uns an unserer Sekte weiterarbeiten. Und uns unseren eigenen Planeten erschaffen.
Mhm.
Überweist dafür jeder 1.000 Euro.
10.000 Euro.
Wir verlinken euch die Kontonummer in den Shownotes.
Mhm.
Dann war ja noch Super Bowl, ne?
Ja. Super Bowl. Wait, bist du aufgeblieben? Hast du das geguckt?
Nein. Also, es interessiert mich ja gar nicht, ne?
Nee,
aber am Montag.
Auch nicht. Die Rams haben ja gespielt. Das ist ein LA-Team. Ich wusste das nicht mal.
Weiß ich nicht. Ich kenne da keinen von, Alina.
Ich auch nicht, aber ich lebe in LA. Du würdest ja denken, dass ich das wenigstens mitbekommen habe.
Aber anyway, hast du das dann geguckt mit den Freunden? Oder?
Wir waren bei Anastasia und wir haben quasi während das Spiel lief, haben wir Essen gemacht und Cocktails gemacht und mit Rowan abgehangen und wir wollten halt eigentlich nur die Halftime-Show gucken.
Ja. Yeah.
Dafür haben wir es geguckt und für die Werbespots.
Ah,
weil die Werbespots, die zum Super Bowl gespielt werden, das sind immer ganz spezielle, also da geben die Leute mega viel Geld für aus. Das ist so hier auch in der Acting-Community, wenn man in Werbespots selber drin ist als Schauspieler, da gibt es halt a Super Bowl-Ad. Wenn man einen Super Bowl-Ad gebucht hat, ist das immer noch viel besonderer, weil da einfach so viel Geld für ausgegeben wird. Fast in jedem Super Bowl-Ad ist irgendein Celebrity mit drin und das sind wie so kleine Filmproduktionen. Und wir haben so viele Freunde, die arbeitende Schauspieler sind. Und dann haben wir gesagt, bei jedem Spot, in dem wir einen von unseren Freunden sehen, müssen wir was trinken. Aber wir hatten halt ganz normale Cocktails, aber so als Fake-Trinkspiel, weißt du? Und meine Freundin, die Lisa Gilroy, die kennst du doch auch von Instagram,
die
ne?
Mhm.
Die so lustig ist. Die war zum Beispiel auch in einem Super Bowl-Spot drin. Und ja, aber wir haben es hauptsächlich für die Halftime-Show geguckt.
Ja, hör mal. Es war einfach nur Wahnsinn.
Es war super, ne?
Ja, hör mal, das war so krass. Also ich, wie gesagt, ich habe da ja gar nichts mit am Hut und hat mich auch nicht interessiert. Aber dann am Montag war ja die ganzen Social-Media-Plattformen waren ja voll davon. Und dann habe ich mir das 1.000-mal angeguckt, alles. Und dann habe ich mir direkt meine Playlist gemacht mit Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg und so. Erstmal die alten Songs draufgeladen. Ich war richtig gehypt, ey. Unfassbar.
Aber das war auch geil, dass sie die alle so zusammengebracht haben und zurückgebracht haben. Und
50 Cent Snoop Dogg hängt von der Decke.
Und 50, ja, wie in einem Video. Und auch so einfach der Traum eines Millennials, ne?
Ja, voll.
Ja. Und wir alle so, oh mein Gott, das erinnert mich an früher. Und die ganzen Gen Z ja so, oh.
Ja.
Okay.
Wieso hängt der da Kopf über?
Ja. Wer ist das? Wer ist dieser alte Mann, der da
kopfüber?
Wieso haben die alle Gesichtshaare? Eminem ist schon ein bisschen hot, ne?
Hör mal, ich finde den richtig toll, ja.
Ja.
Aber schon länger.
Ja.
Also, irgendwie, ja.
Aber jetzt hat er so, der hat immer noch so diese Bad Boy, aber jetzt ist er ein bisschen reifer dabei. Und hat dann auch noch so diese, der ist schon hot auf jeden Fall. Und Snoop Dogg, gibt es einen Menschen auf der Welt, der gechillter ist als Snoop Dogg? Ich glaube nicht. Dann kommt er einfach so raus. Der sieht, man sieht ihm das einfach, der ist einfach sowas von relaxed. Das ist dem einfach alles scheißegal.
Ja, der kühlt ja auch den ganzen Tag.
Deshalb. Ja. Och, und dann Mary J. Blige. Oh mein Gott. Oh und Gott. Die Bühne. Okay. Und och, es war einfach nur...
Ich fand es
leider
gut.
Konnten wir den Ton nicht so laut machen, weil NBC, der Sender, der hat das so eingestellt, dass man seine Fernseher nicht zu laut machen kann.
Krass.
Das war voll leise.
Crazy.
Ja, ja, aber auch seitdem im Radio, ich höre viel Radio beim Autofahren, ist nur Eminem, 8 Mile. Ach, das ist aber auch so ein gutes Lied.
Das ist so
Lied,
gut,
ne?
Das Lied, wirklich. Das ist der Hammer.
Dafür hat er ja damals einen Oscar bekommen.
Ich weiß, ja, zu Recht.
Und dann ist er nicht zu den Oscars gegangen.
Ja.
Weil er gesagt hat, das ist alles Bullshit. Will ich nichts mit zu tun haben mit euch, Elite. Möchte gern reichen.
Ja, genau. Ach, das waren noch Zeiten, ja.
Habt ihr euch die Halftime-Show angeguckt und was denkt ihr? Fandet ihr es gut oder nicht gut? Eigentlich hier, wenn ihr es nicht gut fandet, dann wollen wir es ehrlich gesagt nicht hören, weil das war einfach mal eine gute Show. Ganz ehrlich, ich stehe dahinter. Ich stehe hinter Eminem. Als nächstes hätte ich gerne Tattoo bei dem Super Bowl.
Oh ja. Yeah.
Bei der Halftime-Show.
Aber Snoop Dogg hat ja auch ein Lied mit Heidi. Ist das in Amerika auch bekannt?
Heidi Klum?
Mhm. Weil hier läuft es im Radio rauf und runter.
Echt? Singt die da drauf?
Ja.
What?
Das Lied, ja, für die neue Staffel Germany's Next Topmodel hat Snoop Dogg mit ihr einen Song gemacht. Und Tom hat den produziert, also ihr Mann.
Aha.
Als DJ und der Song heißt Chai Tea with Heidi.
Wie lustig.
Ich finde die einfach nur krass. Ich könnte mir den ganzen Tag ihr Instagram angucken.
Ich sag dir,
wenn ich ein Stalker wäre, dann wäre auf jeden Fall Heidi Klum mein Number One Opfer. Weil ich bin einfach komplett fixiert auf diese Frau.
Wenn du mal hier bist, müssen wir mal zu ihr fahren.
Ja, ich will unbedingt wissen, wo ihr Haus ist.
Das
ich sehe das ja immer auf Instagram, aber ich will gerne wissen, wo das ist. Und Bill und Tom, die haben ja auch einen Podcast und da erzählen die halt immer so Sachen über ihr Leben.
Mit Heidi.
Mit Heidi und
unser Leben mit Heidi. Wow. Du weißt ja, damals, als ich bei Before war in der Band, da waren wir einmal bei beim Kometen.
Ah, Komet.
Echo, ja, beim Kometen. Das war ja auch so ein Preis, Musikpreis, ne? Und da waren wir nominiert als irgendwas, Best Newcomer oder sowas. Und Tokyo Hotel waren auch nominiert in der gleichen Kategorie.
Ich weiß.
Und dann war das quasi so in so einer Arena und außen herum waren die ganzen Fans und die ganzen Leute und unten in der Arena saßen halt alle, die nominiert waren und dann war da die Bühne und so, ne? Und dann kamen wir so, und das war ja, also für uns, wir waren ja auch eher so für ein junges Publikum, war das also extrem besonders und extrem cool. Und wir kamen so in die Arena rein und die Leute haben einfach jedes Mal, wenn einer reingekommen ist, haben die einfach alle angefangen zu schreien. Und dann fühlt sich natürlich total besonders. Und wir sind so reingekommen und alle haben angefangen zu schreien. Wir so, hi, hi, hi. Und haben uns auf unsere Sessel gesetzt und dann kam Tokyo Hotel rein.
Oh Gott.
Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so ein Geräusch gehört und so viel Energie gespürt von so vielen Menschen, die so geschrien haben.
Das
war unglaublich.
Krass.
Und dann haben die ja in der Kategorie gewonnen, haben mit uns so ein Foto gemacht, wo sie den Preis so halten. Ne? Und das war, glaube ich, 2009 oder so. Und dann... Cut to vor ein paar Jahren hier in L.A., als ich mich noch durchschlagen musste und alle möglichen Jobs gearbeitet habe. Du weißt ja, ich habe hier wirklich, also bin durch Höhen und Tiefen gegangen und habe alles gemacht, um mich durchzubeißen und hatte dann teilweise Jobs als, habe bei so Catering-Events gearbeitet, quasi als Bartender oder als weiß ich nicht was. Und da war eine Party von dem Besitzer von Apple Music in den Hills. Und da waren das war nach den Grammys.
Mhm.
Und da waren, das war halt eine von diesen Afterpartys von den Grammys, wo die ganzen Stars waren. Also da war Alicia Keys.
Wow.
Da waren Jessie J, da waren Musiklegenden, die mir gerade nicht, dessen Namen mir gerade nicht einfallen. Und unter anderem kam nachher auch Heidi Klum und mit, da war sie schon zusammen mit Tom. Und die beiden kamen. Und ich war hinter der Bar und habe Getränke gemacht und Tom kam zu der Bar und hat was bestellt.
Mhm.
Wir haben ganz kurz auf Deutsch geredet. Aber er wusste natürlich nicht, ne, wer ich bin, in Anführungsstrichen.
Yeah.
Ne? Aber einfach nur dieser Kontrast von,
yeah,
wir haben uns schon mal getroffen, mhm, in der,
in einem anderen,
in
Leben,
der Musikbranche, ja, in einem, ja, anderen Leben.
Ja.
Und jetzt ist er der Mann von Heidi Klum und ich versuche mich in L.A. durchzubeißen als Schauspielerin und bin seine Kellnerin.
Mhm. Oh,
aber Mann, bis dahin hatte ich natürlich schon eine Haut, die dick genug war, um dass einen sowas einfach dann nicht in dem Moment quasi zerstört und sagt, oh, guck mal, wie weit du, mhm, nach unten gegangen bist oder so, sondern es hat ja alles einen Sinn dahinter, warum man das macht. Man muss ja die Macht bei sich behalten und sagen, ich habe mir das ausgesucht, weil da steckt ein größerer Sinn dahinter und weil ich habe ein Ziel und habe das alles aufgegeben für mein Ziel, in Amerika Comedy zu machen und so weiter und so fort. Und aber es ist einfach nur krass, so irgendwie, wie das Leben, keine Ahnung, wie groß sind die Chancen, dass man auch in so einen Menschen zweimal reinläuft? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß. Aber auch, dass, ja, dass eure Wege beide dann nach L.A. führen.
In also, L.A., hätte das genau
damals gedacht.
Ja,
ne?
Ja. Ja, und auch ganz ehrlich, wenn ich natürlich jetzt darüber nachdenke, ist es natürlich auch wieder eine ganz andere Sentimentalität,
mhm,
weil das war die Version von mir, die immer daran geglaubt hat, dass ich hundertprozentig ein Einkommen als Comedian machen kann und jetzt bin ich in der Position, mhm, und das ist alles irgendwie so, siehst du, so, du musst einfach nur deiner eigenen Vision folgen und alles andere ist eigentlich egal. Und wenn Leute sagen, wenn du hundertprozentig weißt, du hast einen Zweck in dieser Welt und du hast eine Vision und wenn Leute sagen, das geht nicht, dann ist es einfach nur, weil die sich selber die Grenzen setzen von dem, was möglich ist. Weil sie daran glauben, weil sie das daran festmachen, was sie sehen in der Welt und nicht, was sie in sich drin sehen. Macht das Sinn? Sollte ich Motivationssprecherin werden?
Auf jeden
Folgt
Fall.
Eurem Herzen.
100%.
Folgt eurem Herzen.
Man kann
ihr
alles,
kreiert die Welt.
Man kann alles schaffen, was man will.
Man kreiert das selber, was sich in der Außen, was sich um einen herum manifestiert.
Ja.
Aber man muss auch für alles die Verantwortung übernehmen, egal ob es gut oder schlecht ist.
Das sowieso. Also wenn du dein Leben in die Hände von anderen Menschen oder von irgendeiner anderen Macht gibst, dann ja. Hast du die Verantwortung abgegeben?
Dann wirst du das, was die wollen, was du wirst. Ja. Ja. Mhm.
Siehe Scientology zum Beispiel.
Ja, also gebt euer Leben in unsere Hände. Nochmal unsere Kontonummer.
Genau.
Bei einer Bank in der Schweiz ist...
Wir werden gut für euch sorgen. Keine Angst.
Mhm. Und wir durch uns spricht die Alien-Energie... Yamur, die auf einem Planeten in einer anderen Galaxie lebt. Aber sie wird sich nie auf der Welt manifestieren, aber sie spricht durch uns und wir werden euch die wahre Nachricht des Universums von Yamur überbringen.
Wir sind auserkoren, von Yamur
so
die Botschaft in die Welt zu bringen.
Mhm.
So einfach
ich
ist
wette,
es.
So könnten oh wir was Gott. Starten. Ja, so einfach ist
Yamur.
Es.
Yamur, ich schreibe es auf, ne? Damit ja. wir es beim nächsten Mal noch wissen, wie der Typ hieß.
Danke, danke. Okay.
Alright. So, jetzt erzähl mir bitte eine krasse Story.
Okay, mach ich. Also, Sabrina Whitcamper.
Uh-huh.
Hollywood hat eine neue Obsession. Es wird eine neue Serie geben mit Hollywood-Star Renee Zellweger in der Hauptrolle.
Oh.
Und diese Serie basiert auf einer wahren, verrückten True-Crime-Geschichte. Und diese Geschichte erzähle ich dir jetzt mal.
Okay.
Die Geschichte findet statt in Troy, einem kleinen Ort.
Ort in einem kleinen, kleinen Ort in Amerika. Ort
in Amerika, in dem Bundesstaat Missouri. Okay, also du musst dir vorstellen, Missouri, Mitte von Amerika, so ein bisschen, Troy, ein kleiner Ort. In den kleinen Orten hier in Amerika ist das ja immer so, da ist alles ganz weit auseinander gelegen. Ne? Dann manchmal ist da so ein Haus oder ein kleiner Ort und dann wieder lange nichts. So einfach nur für die Szenerie musst du dir das vorstellen, Troy. Da passiert nicht viel und hier sind wir nun. Am 27.12.2011 kommt ein Anruf an bei 911. Der Mann auf der anderen Seite der Leitung ist hysterisch. Er sagt, mein Name ist Russ Faria. Ich bin nach Hause gekommen und meine Frau Betsy, sie ist tot. Ich glaube, sie hat sich umgebracht.
Ja, ist klar.
Russ Faria steht in der Küche am Telefon und seine tote Frau Betsy liegt auf dem Boden im Wohnzimmer. Was er sieht, ist, dass sie Schnittwunden hat an den Handgelenken und ein Messer steckt in ihrem Hals und überall ist Blut. Die Polizei kommt natürlich sofort, sie durchsuchen das ganze Haus, sie fangen an, die Untersuchung in den Fall einzuleiten und fangen natürlich auch an, direkt in jeden reinzugucken. Sie nehmen natürlich Russ sofort und fragen Russ aus, 2 Tage lang. Und dieses erste Gespräch, während sie Russ ausfragen, während sie das Haus durchsuchen und so weiter, es wird natürlich, du weißt, es wird immer alles aufgenommen mit Video und so weiter.
Bei
und
euch, ja.
Er ist, hier in Amerika, genau.
Mhm.
Er ist in diesem ersten Gespräch geht er quasi zwischen Schock, er ist immer wieder im Schockzustand, dann kommt er wieder aus dem Schockzustand raus, dann beantwortet er Fragen, dann kann er keine Fragen beantworten, dann schreit er, dann ist er wieder im Schock. Russ Faria ist ein Mann mit dunklen Haaren in seinen 40ern, also so ein, also diese ganzen, ein Familienmensch, ich möchte mal sagen, in Anführungsstrichen, ganz normaler Familienmensch.
Mhm.
Dann fragt die Polizei natürlich auch, okay, wie war heute dein Tag? Wann hast du Betsy das letzte Mal gesprochen, seine Frau Betsy Faria? Mhm. Er sagt, er hat an dem Tag um 5 Uhr das letzte Mal mit Betsy gesprochen. Sie war auf der Arbeit, sie war eine Versicherungsvertreterin und er war auf der Arbeit und hat gesagt, hör mal, soll ich dich abholen? Brauchst du einen Ride nach Hause? Und dann hat sie gesagt, nee, brauchst du nicht, meine Freundin und Kollegin Pam, mit der sie gearbeitet hat, die würde sie abholen und nach Hause bringen. Und dann hat Russ gesagt, okay, ich liebe dich, see you later. Dann hat die Polizei auch gefragt, okay, wer ist diese Arbeitskollegin Pam und ist da vielleicht irgendwas komisch mit? Und dann hat er gesagt, das ist Pam Hupp, das ist eine gute Freundin von meiner Frau, die ist super, das ist eine gute Person und die ist freundlich. Da ist das ist ganz normal, dass sie manchmal abholt und dann extra eine halbe Stunde aus ihrem Umweg fährt, um sie nach Hause zu bringen.
Okay.
Betsy hat in diesem Telefonanruf auch zu Russ gesagt, dass sie später mit ihm über etwas sprechen möchte, wenn er nach Hause kommt.
Oh.
Und wie gesagt, dann haben sie aufgelegt. Russ hat dann ein paar Besorgungen gemacht, ist ein bisschen rumgefahren und dann ist er zu seinem Kumpel Mike gefahren, denn Mike hat jeden Dienstag eine Game Night gehostet Russ ist jeden Dienstag zu dieser Game Night gefahren. Es waren auch noch die Freundin von Mike da und auch noch andere Leute. Er ist gegen 6 Uhr bei Mike angekommen, um 9 Uhr ist er wieder gefahren und weil er kein Abend gegessen hatte und auch ein bisschen Weed geraucht hatte mit seinen Freunden, war er extrem hungrig. Und hat bei Arby's angehalten. Arby's ist so ein Fastfood-Restaurant hier. Ist dann nach Hause gefahren und hat nach eigener Aussage ist gegen 9.45 Uhr abends, also 21.45 Uhr, zu Hause angekommen. Er kam durch die Haustüre, hat seine Jacke ausgezogen und hat dann Betsy gesehen auf dem Boden. Er ist selber hingefallen. Er hat sie angesehen und hat direkt gedacht, dass sie sich umgebracht hat, denn ihre Handgelenke waren, hatten Schnittwunden und ein Messer, wie gesagt, steckte in ihrem Nacken. Dann hat er 911 angerufen. Mhm. Laut 911 kam der Anruf um 21.40 Uhr rein. Das heißt also, so wie er es erzählt, macht seine Geschichte eigentlich Sinn.
Gut.
Aber die Polizisten glaubten ihm trotzdem irgendwie nicht so richtig. Und es ist natürlich auch direkt suspekt, ne? Der Mann.
Ja, immer der erste, ne? Der Hauptverdächtige.
Ja. Und die Polizisten sagen auch, okay, und das mit dem Selbstmord, wir wissen nicht, eigentlich kann sich eine Person selber so schwer umbringen, dass sie sich beide die haben direkt, sind die suspekt und glauben das nicht so richtig. Sie fragen natürlich auch alle möglichen anderen Freunde und Kollegen von der Familie aus, unter anderem auch Pam Hupp, die Freundin von Betsy. Du musst ja Pam Hupp so vorstellen wie so eine typische Karen.
Oh,
also so,
ja,
also so eine, wie auch so in ihren 40ern, hat so blonde Haare, so kurze Haare wie so eine Karen und hat so, halt auch von den Klamotten her so, ne?
Mhm.
Also Vorstadtfrauen in ihren 40ern, so Tratschfrauen, so sieht die aus.
Mhm.
Ja, genau. So, dann, weil Russ hat ja gesagt, dass Pam sie nach Hause bringen wollte. Ja. Das heißt ja, Pam ist diejenige, die sie das zuletzt gesehen hat, ne?
Mhm.
Okay, also Pam sagt, sie hat mit Betsy an dem Tag ein bisschen abgehangen und dann musste Betsy zur Arbeit. Und dann hat Pam gesagt, hör mal, dann komme ich dich später abholen und ich kann dich dann nach Hause bringen. Und sie hat gesagt, dass Betsy auch viele Klamotten bei sich hatte, also einen Koffer, weil sie das Wochenende bei ihrer Mutter verbracht hat.
Okay.
Und dann hat die Polizei gesagt, warum würde Betsy denn das Wochenende bei ihrer Mutter verbringen? Und dann hat Pam gesagt, naja, sie mochte erstens den Weg, das war so ein ziemlich weiter Weg von der Arbeit nach Hause. Manchmal mochte sie es nicht, den Weg nach Hause zu fahren, aber auch wegen ihres Mannes, Russ.
Oh,
weil laut Pam haben sich Betsy und Russ in den letzten Monaten mehrmals getrennt und immer wieder gestritten.
Upsi.
Und Pam hat gesagt, dass Russ immer wieder sehr ausfällig gegenüber Betsy wurde. Und er hat sogar immer wieder Witze darüber gemacht, wie viel Geld er mal bekommen wird, wenn Betsy erst tot sei.
What?
Das hat die Polizei dann auch gesagt. Sie kriegen ein ganz anderes Bild von Russ.
Das hat er wohl verschwiegen bei der Polizei.
Pam erzählt den Cops auch, dass Betsy ihm an dem Abend etwas sagen wollte. Also Betsy hatte vor, bei ihren Verwandten einzuziehen und das Haus zu vermieten, in dem sie lebten, um Geld zu sparen. Und sie wollte laut Pam Russ an dem Abend davon erzählen. Und sie hatte aber Angst davor, wie Russ reagieren würde.
Mhm.
Dann hat Pam den Cops erzählt, dass Russ in letzter Zeit immer so ein Spiel mit Pam gespielt hat. Er hätte ihr ein Kissen übers Gesicht gedrückt und hätte gesagt, so würde es sich anfühlen, wenn du stirbst. Und dann hätte er aber so wieder rumgescherzt und gesagt, dass es nicht stimmt und hat gesagt, dass es einfach nur ein Witz war und sowas.
Ja, toller Witz.
Okay, nachdem die Polizei das alles gehört hat, haben sie natürlich die hatten ja sowieso schon das Gefühl, irgendwas muss der Mann damit zu tun haben. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir Russ dran kriegen. Sie haben Russ einem Lügendetektortest unterzogen, aber Russ blieb bei seiner Geschichte.
Mhm.
Und danach hat die Polizei die Ergebnisse des Lügendetektortests mit Russ diskutiert und dabei haben sie versucht, so richtig, kennst du das, wenn die Cops sagen, okay, jetzt kriegen wir das aus dem raus, jetzt machen wir Good Cop, Bad Cop und dann versuchen sie jemanden so richtig so lange zu...
Oder so.
Kreuzverhör, genau. Mhm. Und dann haben sie ihn 40 Minuten verhört und dann haben sie halt auch so diese Taktik angewendet und haben gesagt, du bist nach Hause gekommen, hast dich mit deiner Frau gestritten, dann hast du sie im Affekt umgebracht.
Ja.
So haben ihm quasi gesagt, was er eigentlich sagen soll. Und dann er ist bei seiner Story geblieben, er hat gesagt, nein, ich war es nicht, ich habe meine Frau nicht umgebracht. Also er bleibt bei seiner Geschichte, die er von Anfang an erzählt hat. und besteht darauf, dass er unschuldig ist. Dann sagen sie ihm, sie wissen von den Eheproblemen und sie wissen von diesem Kissenspiel. Also sie bringen quasi das mit ein, was Pam ihnen erzählt hat. Und er sagte so, was? Das stimmt nicht. Und meine Frau musste keine Angst vor mir haben. Ja, sie wollte ihm an dem Abend was sagen, aber sie musste keine Angst vor mir haben. Und dann sagt einer der Polizisten etwas von dem, was bisher noch gar nicht rausgegeben wurde als Information. Denn der Polizist sagte, das Problem mit deiner Suizidtheorie ist, Betsy wurde über 25 Mal erstochen. Daraufhin reagiert Russ auch. Russ hört das auch zum ersten Mal und sagt, was? Oh mein Gott, was? Und dann sagt der Polizist, und sie sind noch nicht mal fertig mit dem Zählen. Wir wissen nicht, wie viele Schnittwunden da noch an dem Körper sind.
Oh mein Gott.
Dann sagt Russ, er möchte einen Anwalt.
Ja, hätte ich auch direkt gesagt.
Und sie müssen ihn natürlich auch gehen lassen, weil sie haben kein Geständnis und sie haben nichts, was ihn zur Tat wirklich verbindet.
Mhm.
Doch dann am 4. Januar 2012, 8 Tage nachdem Betsy gefunden wurde, wird Russ festgenommen und mit dem Mord an seiner Frau angeklagt.
Mm-mm.
Ein weiterer Punkt, warum Cops glauben, er war es, ist der 911-Anruf. Der ist einfach, ich weiß nicht, ob du in anderen True Crime Podcasts schon mal 911-Anrufe gehört hast. Es gibt ja viele verschiedene Arten und Weisen, wie Leute sind entweder hysterisch oder sind total ruhig oder sind. Yeah. Und oft, wenn es so ist, dass sie extrem hysterisch sind, sagen Leute ja auch, das hört sich gefaked an.
Ist gespielt, ne? Ja.
Mhm. Ist gespielt, genau. Und so ist es auch im Fall von Russ. Der ist halt extrem hysterisch, als er 911 anruft und hat aber natürlich auch direkt eine Theorie, dass seine Frau sich umgebracht hat. Und deshalb sind die Polizisten sehr suspekt. Dann bekommt Russ einen Anwalt, Joel Schwartz. Und Joel Schwartz glaubt, dass Russ ein unschuldiger Mann ist und dass er angeklagt wird für eine Tat, die er nicht begangen hat. Denn er hat eine andere Erklärung für diesen 911-Anruf. Ja, Betsy hatte 52 Einstichwunden an ihrem Körper, aber die einzigen, die man sehen konnte, waren die am Handgelenk und die am Nacken. Die Hose und das T-Shirt haben alles andere verdeckt. Und es stellt sich heraus, genau, also wenn man reinkam, war es quasi so blutig, dass es so aussah, als wäre das Blut aus dem Nacken. Und die einzigen, sie hatte quasi Einstichwunden am Körper und in den Beinen, aber nicht an den Armen. An den Armen quasi nur am Handgelenk und dann am Nacken. Ne?
Und man sah das in heißt, den Klamotten nicht, dass da Löcher waren oder so.
Genau, okay. Weil da so viel Blut war.
Ja, okay.
Und das heißt, Russ hat das auch nichts angefasst oder so. Der hat direkt 911 angerufen und hat gedacht, sie hat sich selber umgebracht, weil es stellt sich heraus, dass Betsy bereits zweimal zuvor versucht hat, sich umzubringen.
Oh.
Einmal wollte sie sich mit einem Messer schneiden und Russ musste sie aufhalten.
Oh.
Und einmal wurde sie von der Polizei auf einer Brücke davon abgehalten, zu springen.
Oh nein.
Das heißt, natürlich unterstützt das nicht die Theorie, dass sie sich umgebracht hat, weil sie hatte 52 Einstiche. Aber es unterstützt die Theorie, dass Russ dachte, sie hat sich umgebracht. Mhm. Warum würde Betsy sich umbringen wollen? Es stellt sich heraus, sie hatte Brustkrebs. Zuerst war es so, sie wurde mit Brustkrebs diagnostiziert und dann ging sie in Behandlungen, hatte Chemotherapie und es ging wieder zurück. Und als sie die Nachricht bekommen haben, dass der Brustkrebs weg war, haben sie eine Cruise-Reise mit ihren Freunden gebucht. Also haben gesagt, wir zelebrieren das Leben. Und 2011, kurz bevor es auf diese Reise ging, kam der Krebs zurück.
Oh nein.
Und diesmal war es Stage 4, also Terminal. Also sie wusste,
unheilbar.
Unheilbar, genau. Die Ärzte haben gesagt, sie hat vielleicht noch ein paar Jahre, aber sie können nichts mehr machen. Und dann haben sie aber gesagt, wir gehen trotzdem auf diese Kreuzfahrt. Wir machen das trotzdem. Wir leben unser Leben. Sie ist mit Delfinen geschwommen und Russ und Betsy hatten viel Sex und sie waren in diesem Urlaub und dann ging es halt wieder ins normale Leben zurück, kurz bevor das passiert ist. Russ musste wieder zur Arbeit, Betsy musste wieder zur Chemotherapie und Deshalb würde das laut des Anwalts von Russ Sinn machen, dass er gedacht hätte, sie hat es wieder versucht, sich ihr Leben zu nehmen, weil es einfach zu viel war und zu depressiv war.
Ja.
Die Polizei glaubte auch, dass Russ seine Frau vielleicht umgebracht hat, weil sie eine Lebensversicherung hatte. Aber warum sollte er das machen, wenn sie ohnehin sterbenskrank ist?
Sie wäre ja eh gestorben in ein paar Jahren.
Also Joel Schwartz, der Anwalt von Russ, glaubt eigentlich, dass Russ kein Motiv hatte, seine Frau umzubringen.
Mhm.
Und er guckt immer tiefer in den Fall rein und glaubt, dass Russ unschuldig ist. Er arbeitet auch selber schon sehr lange an Mordfällen und er hat schon mit vielen Leuten gesprochen, die beschuldigt wurden. Und er sagt einfach, bei Russ ist einfach etwas, wo ich weiß, er ist einfach unschuldig. Und dann meldet er sich bei Dateline. Dateline ist eine Sendung, eine True-Crime-Sendung, die verfolgen Fälle, während sie stattfinden, bis zum Ende, damit sie da irgendwann drüber berichten können. Und er ruft Kathy Singer an. Kathy Singer ist eine Produzentin bei Dateline. Und sie ruft ihn zurück und sagt so, okay, du glaubst, dass dein Klient unschuldig ist im Mord an seiner Frau. all right. Heard that before. Und dann hat er ihr aber quasi alles erzählt und er sagt, ich mache das jetzt seit 25 Jahren und er ist unschuldig. Und Kathy Singer ist tatsächlich an der Story interessiert und fährt auch hin und fängt an, ihn zu interviewen und fängt einfach an, den Fall zu verfolgen. Fängt an, den Fall zu verfolgen. Okay, jetzt geht der Gerichtsprozess los für Russ, für Rhea, der Mordprozess. Er plädiert nicht schuldig. Zwischen dem Zeitpunkt, wo er verhaftet wurde und wo der Gerichtsprozess losgeht, sind 2 Jahre vergangen, die er im Gefängnis verbracht hat, um auf seinen Gerichtsprozess zu warten. Ich habe ja eben schon gesagt, dass in Troy, Missouri nicht viel passiert. In diesem Ort gibt es auch keine Mordfälle. Der Richter an dem Fall, das ist erster Mordfall, über den er jemals...
Scheiße.
Die Anklage macht ihren Fall und sagt, dass der 911-Call gespielt war, over the top war. Die spielen das im Gerichtssaal. Die Familie von Betsy hat am Anfang nicht geglaubt, dass Russ in der Lage wäre, seine Frau umzubringen. Aber nach 2 Jahren, nachdem sie immer wieder mit der Anklage geredet haben, sind sie mittlerweile auch überzeugt davon, dass der 911-Call fake war. Und sogar die Familie von Betsy geht in den Zeugenstand und zeigt mit dem Finger auf Russ.
Scheiße.
Pam, die Freundin von Betsy, geht natürlich auch in den Zeugenstand. Und sie ist sehr emotional, nicht nur, weil ihre Freundin Betsy gestorben ist, sondern weil zu dem Zeitpunkt auch gerade ihre Mutter gestorben war in einem Freak-Unfall. Aber sie ist im Zeugenstand und erzählt die gleiche Geschichte, die sie der Polizei damals schon erzählt hat. Sie ändert ihre Geschichte irgendwie immer ein bisschen. Also es sind ein paar Details, die stimmen nicht so richtig überein. Aber auf jeden Fall malt sie dieses Bild von Russ als gewalttätigen Ehemann. Russ hatte ja eigentlich ein Alibi. Er war ja eigentlich an dem Abend bei seinen Freunden beim Spieleabend.
Ja.
Und die Location von seinem Handy konnte ja auch getraced werden und zurückverfolgt werden. Und zu dem Zeitpunkt, als Russ gesagt hat, er ist am Haus angekommen, das stimmt auch von den Dokumenten her. Und das war auch, hundertprozentig konnte man sagen, nachdem der Körper von Betsy bereits in der Totenstarre war. Also eigentlich hat er ein Alibi. Und eigentlich gibt es keine Beweise für die Theorie, dass Russ Betsy umgebracht hat. Es gibt keine handfesten Beweise. Der Mann war es, aber es gibt eigentlich...
Ja.
Alles, was er sagt, stimmt eigentlich. Und deshalb war Joel sich auch sicher, dass das... Weil eine Jury muss in einem Gerichtsfall so bestimmen, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass derjenige es war. Es darf keinen Zweifel geben. Beyond a reasonable doubt, right?
Genau, ja.
Und es gibt ja auf jeden Fall Zweifel, dass er es war, wenn er ein handfestes Alibi hat.
Ja, genau. Eigentlich hätte ich ihn ja gar nicht anklagen dürfen, wenn er ein Alibi hat.
Ja. Mhm. Er hat ein Alibi und alle 4 Freunde, die da waren an dem Abend, haben alle die gleiche Geschichte erzählt und haben alle gesagt, er war von 6 bis 9 da. Bei Arby's konnte man sehen, dass er bei Arby's war. Also alles, was er gesagt hat, wurde nachgewiesen. Das Problem ist aber, dass die Anklage, die Anwältin, die für die Anklage da war, die hat so eine, die war so kreativ mit ihrem Schlussargument. Also quasi das komplette Schlussargument von dem gesamten Gerichtsprozess. Hier ist das Problem mit Schlussargumenten. Schlussargumente gehören nicht offiziell zum Beweisen, zu den Beweisen dazu. Das heißt, im Schlussargument kannst du eigentlich sagen, was du willst, ohne das mit Beweisen unterstützen zu müssen.
Mhm.
Und im Schlussargument wurde diese Anwältin sowas von kreativ und hat dann ihre Theorie ausgelegt, dass dieser Mord schon seit Jahren geplant wurde.
What?
Und dass Russ das mit seinen Freunden zusammen geplant hat.
What?
Und das an dem Abend hat er zu seinen Freunden gesagt, heute tun wir es. Und dann hat ihn ein Freund zum Haus gebracht, er hat sein Handy im Haus gelassen, er hat Betsy vergewaltigt, deshalb konnte auch an ihm kein Blut gefunden werden, weil er war nackt und dann hat er geduscht.
Ach Leute.
Und dann hat er 911 angerufen und dann hat ein Freund von ihm das sein Handy vorbeigebracht und dann hat er 911 angerufen. Also, sie hat, ohne zu beweisen, 4 unschuldige Leute angeklagt, was mit Mord zu tun zu haben. Sie hat gesagt, dass er sie vergewaltigt hat, obwohl im Körper von Betsy nur 8 Spermien gefunden wurden. Und Russ hat der Polizei erzählt, dass sie sonntagsabends Sex hatten und der Mord war Dienstag. Das heißt, nach 2 Tagen könnten noch 8 Spermien gefunden werden, aber hätte er sie vergewaltigt, wären noch viel mehr Sperma in ihr gefunden worden. Also sie hat es wurden auch die Rohre in dem Haus untersucht, als direkt nachdem Betsy gefunden wurden. Und in den Rohren von den Duschen wurden keine Spuren von, dass jemand geduscht hat oder Blut oder irgendetwas gefunden. Also ohne irgendetwas zu beweisen, hat sie diese Theorie aufgestellt. Diese total ausländische Theorie. So, das war die Anklage. Okay, Joel hatte eine andere Theorie. Denn Joel hatte eine komplett andere Verdächtige im Auge.
Mhm.
Pam Hupp. Genau.
Ja.
Denn Joel hat rausgefunden, während er diesen Prozess vorbereitet hat, Betsy hatte eine Lebensversicherung. Und 4 Tage, bevor sie gestorben ist, wurde diese Lebensversicherung auf Pams Namen überschrieben.
What?
Mhm. Und zwar nicht wurde das von einem offiziellen, in einem offiziellen Büro gemacht oder so, obwohl die beide im Versicherungswesen gearbeitet haben, sondern es wurde irgendwie, Pam hat gesagt, sie sind in eine Bücherei gegangen, haben irgendeine Frau gefragt, ob sie die Zeugin davon sein kann und dann wurde das übertragen, ohne dass Russ davon was wusste.
Unglaublich.
Also sehr suspekt. Und dann hat Pam gesagt, dass Betsy wollte, das war aber nicht vor Gericht, also sie wusste das alles, sie hat da mit der Polizei auch drüber gesprochen, aber das wurde nicht vor Gericht gesagt. Und dann hat Pam gesagt, der Grund, warum Betsy das auf sie überschrieben hat, ist, weil Betsy hatte Angst, wenn sie irgendwann an Krebs stirbt, dass ihr Mann das Geld ausgibt, aber sie möchte, dass ihre Töchter das bekommen. Es ist ihr ganz wichtig, dass ihre Töchter ihre Lebensversicherung bekommen. Pam bekommt also $150,000 und laut Pam hat sie 50.000 davon an eine arme Familie abgegeben, die sie kannte. Und für 100.000 hat sie ein Trust, also ein Treuhandkonto angelegt für die Töchter. Das ist der Stand während des Gerichtsprozesses. Die Töchter sind dann auch zu Pam gegangen und haben gesagt, können wir Geld haben für die Beerdigung? Aber Pam hat Nein gesagt. Und Pam war ja, wie wir alle wissen, die Letzte, die Betsy lebend gesehen hat. Es gibt also zumindest genügend Zweifel daran, dass Russ der einzige Verdächtige ist. Das Problem ist, dass die Jury nie etwas von dieser Theorie hört, weil der Richter nichts davon zulässt. Also die Anklage, die erzählt da ihre komplette wilde Theorie und der Anwalt von Russ kriegt nichts von seinen Beweisen in den Gerichtsprozess rein. Der Richter will davon nichts hören. Und die Polizei liebt Pam. Die lieben die.
What?
Die reden, ja, die haben so ein richtiges freundschaftliches Verhältnis mit der. Die ist so charmant und so lustig und einfach so eine kleine, so eine kleine Vorstadt-Gossip-Frau. Dann geht es also an den letzten Tag des Gerichtsprozesses. Die Jury berät sich, kommt nach 4 Stunden zurück mit dem Urteil. Russ ist schuldig, Mord ersten Grades Nein. an seiner Frau Betsy und wird zu lebenslänglich im Verhängnis lebenslänglich im Gefängnis verurteilt.
Nein.
Mhm. Joel ist, der Anwalt ist komplett außer sich. Der kann das überhaupt nicht glauben. Er hat gesagt, er kann gar nicht glauben, was bei diesem Gerichtsprozess alles schiefgelaufen ist. Er arbeitet weiterhin mit Russ und er plant auch Widerspruch einzulegen. Also er ist
unbedingt
davon überzeugt, dass Russ unschuldig ist. Monate vergehen. Dann bekommt Joel, der Anwalt, einen Anruf von einem anderen Anwalten. Von einem anderen Anwalt, der gerade an einer Klage arbeitet, die etwas mit Pam zu tun hat. Mm. Eine Zivilklage zwischen Pam und den Töchtern von Betsy und Russ. Denn du weißt ja, dass Pam ein Treuhandkonto angelegt hat mit $100,000 für die Töchter, weil Betsy wollte, dass ihre Töchter das Geld bekommen. Aber 20 Tage nachdem Russ verurteilt wurde, hat Pam dieses Konto aufgelöst und hat das Geld behalten.
Das war ja so klar. Diese dumme Kuh. Wirklich.
Diese dumme Karen. Ja.
Das stinkt doch zum Himmel. Wirklich.
Mhm. Und wegen dieser Zivilklage wurde Pam dann wieder ausgefragt. Und in den neuen Aussagen, die sie getan hat, konnte sie sich an nichts mehr erinnern, was sie damals gesagt hat während der Kriminalanklage gegen Russ. Sie kann sich nicht daran erinnern, dass sie jemals gesagt hätte, dass Betsy wollte, dass die Töchter das Geld haben, obwohl das aufgenommen wurde. Also sie hat ihre Geschichte komplett geändert. Hat alle möglichen Sachen erzählt. Aber was Joel halt das Potenzial, was er gesehen hat darin, dass es diese Zivilklage gab, ist, dass er das alles nehmen kann und dass er es quasi schaffen kann, dass Russ irgendwann einen neuen Gerichtsprozess bekommt, weil es wieder zu den Beweisen dazu gehört, dass jemand anders ein Motiv hatte, Betsy umzubringen. Mhm. Weil Pam hat $150,000 bekommen. So, dann bereitet der Anwalt quasi seinen Fall vor. Wie kriege ich es hin, dass wir einen neuen Gerichtsprozess bekommen für Russ? Er guckt also wieder in die ganzen Unterlagen rein vom ersten Gerichtsprozess. Dann sagt er, ach, ihr habt doch einen Lügendetektortest gemacht mit Russ. Mhm. Lügendetektortests werden immer aufgenommen, also Video und Audio. Mhm. Komischerweise hat die Polizei leider Gottes das komplette Video- und Audiomaterial von dem Lügendetektortest verloren.
Das sind so Dreckschweine.
Dann hat Joel aber durch die ganzen Audiotapes geguckt, in denen Russ ausgefragt wurde, Pam ausgefragt wurde und so weiter. Und er hat darin gefunden, dass ein Polizist ihr gesagt hat, ob sie nicht ein Treuhandkonto für die Töchter aufmachen kann, bevor der Gerichtsprozess losgeht, nur damit sie nicht suspekt aussieht.
What?
Weil die Polizisten haben sich so eingeschossen auf ihre eigene Geschichte. Sie hatten einen Verdächtigen und sie wollten einfach nur, dass alles dieser Geschichte dient.
Ich fass es nicht.
Mhm. Pam hatte die Polizisten komplett um ihren Finger gewickelt. Yeah. Du weißt ja, dass Kathy Singer, die Produzentin von Dateline, gesagt hat, okay, wir verfolgen den Fall.
Ja.
Und die waren dann halt auch immer dran an dem Fall und haben alles vorbereitet. Und Kathy Singer hat dann Kontakt aufgenommen mit Pam und hat gesagt so, hey, können wir eine Kopie von dem Trust haben? Kannst du uns ein Foto von dir schicken? Und die haben so ein SMS-Verhältnis quasi aufgebaut. Obwohl Dateline ja eigentlich dabei war, obwohl Dateline ja auch daran Zweifel hatte, dass Russ Betsy umgebracht hat, sondern dass Pam sehr verdächtig ist. Und Pam war freundlich zu Kathy, hat immer mit ihr geschrieben, hat ihr nie irgendwas gegeben, was sie wollte, aber hat das Verhältnis immer wieder weiter aufrechterhalten irgendwie. Und Kathy dachte so, okay, die ist freundlich, ist ein bisschen creepy, whatever. Ich versuche weiterhin mein Glück und versuche alles von Pam zu bekommen, was wir für unsere Story brauchen. Joel hat also alles quasi gesammelt, was er gefunden hat, um einem neuen Richter zu zeigen, der erste Gerichtsprozess war nicht okay. Es gibt neue Beweise wegen dieses Zivilprozesses. Und dann endlich hat er es geschafft, dass er die Zusage bekommen hat, dass ein zweiter Gerichtsfall für Russ stattfinden wird. Also quasi haben die gesagt, der erste Gerichtsfall war nicht cool. Wir gucken nochmal in den Fall rein. Mhm. Das heißt, Russ kommt jetzt erstmal aus dem Gefängnis raus nach 3 Jahren. Er sitzt bereits 3 Jahre im Gefängnis. Wow. Und jetzt darf er raus, weil er auf seinen neuen Gerichtsprozess wartet.
Okay.
Zur Vorbereitung für den zweiten Gerichtsfall werden alle Zeugen neu verhört und natürlich auch Pam.
Und gibt es da eine neue Jury oder und einen neuen Richter?
Die haben sich, genau, also es gibt einen neuen Richter, Gott sei Dank.
Gut.
Und die haben sich in diesem Fall für einen Bench Trial entschieden. Das heißt, es gibt keine Jury, sondern okay. Der Richter fällt das Urteil. Okay. Es ist aber so, das Risiko, was man mit einem Bench Trial eingeht, ist, du darfst dann keinen Einspruch mehr erheben. Also du vertraust darauf, dass der Richter das richtige Objektiv Urteil fällt. Und wenn es eine Jury gibt, dann gibt es dann noch so, ne?
Ja, aber in dem Fall Anwalt ist es gesagt, eigentlich ja klar. Also wenn der Richter einen guten Job macht, dann gibt es nur eine Entscheidung in dem Fall.
Mhm. Und Joel hat auch gesagt, im ersten Gerichtsfall war es so, dass eine Jury gegen Russ entschieden hat, weil einfach die Erzählweise, der Mann war es, hat einfach gewonnen.
Ja.
Und deshalb versuchen wir es dieses Mal mit dem Richter und hoffen aufs Beste.
Oh Gott, ist das spannend.
Ja, so. Genau, es wurden wieder alle verhört. Unter anderem auch Pam, die ihre Geschichte wieder ändert und sagt, plötzlich, nach Jahren, sagt sie, dass Betsy und sie mehr als nur Freundinnen
Ach,
waren.
Ach Leute.
Sie so waren irre. Lover.
Das ist so eine gestörte Frau, ey.
Sie waren Lover. Und das, was ihr natürlich auch, also was natürlich dann wieder mehr Sinn machen würde, warum sie die Empfängerin war der Lebensversicherung von Betsy, wovon man noch immer noch nicht so richtig weiß, wie das durch ominöse Weise überhaupt auf Pam überschrieben wurde. So, im zweiten Gerichtsprozess geht die Anklage wieder auf, es war eine Crime of Passion, ne? Mhm. Russ wurde wütend und hat sie im Affekt 52 Mal erstochen. Aber diesmal darf Joel, der Anwalt von Russ, endlich alle seine Beweise vorbringen und sagen, ne, es ist zwar keine Anklage gegen Pam, es ist der Gerichtsfall für Russ, aber er kann trotzdem seine Beweise vorbringen, dass ein anderer Mensch ein Motiv hatte, Pam umzubringen und Betsy umzubringen und dass der alte Gerichtsprozess eigentlich, also das komplette Fundament der Anklage basiert ja darauf, was Pam gesagt hat.
Mhm.
Es gibt ja sonst keine Beweise davon, dass die Ehe nicht gestimmt hat oder das, genau. Weißt du? Und er hat sich quasi darauf konzentriert zu sagen, alles, was ihr sagt, basiert auf Pam. Und ich möchte euch einfach nur zeigen, dass diese Frau ihre Aussage 100-mal schon geändert hat, dass sie widersprüchliche Dinge sagt. Und er hat dann teilweise quasi Videomaterial genommen von damals, von einem Gerichtsprozess, von Sachen, die sie gesagt hat.
Mhm.
Und etwas, was sie im Zivilprozess gesagt hat, was das komplette Gegenteil ist. Also sie hat komplett gegensätzliche Aussagen gemacht. Und es war sogar so, dass man darauf hinweisen konnte, dass die Polizei das unterstützt hat, dass Pam ständig ihre Geschichte geändert hat. Zum Beispiel einmal hat die Polizei gefragt, also unsere Theorie ist, wo wir viel drüber nachgedacht haben, ist, du hast Betsy abgesetzt an dem Tag zu Hause und dann hast du ein Auto gesehen und in dem Auto hast du Russ gesehen. Russ war also in der Nähe von dem Haus. Und dann haben sie Pam gefragt, stimmt das? Und dann hat Pam gesagt, nein, ich habe Russ nicht gesehen. Und ein paar Monate später hat Pam eine Aussage gegeben bei der Polizei und hat gesagt, ich habe mich an was erinnert, nämlich als ich Betsy abgesetzt habe, bin ich die Straße runtergefahren und ich habe da ein Auto an der Straße, an der Seitenstraße gesehen und da waren 2 Männer drin und einer davon war Russ.
Also die
Polizei, das stimmte gar nicht. Ne? Ja.
Das dürfen die alles gar nicht. Die dürfen doch keine Sachen verraten an Dritte.
Ja, also. Joel hat seinen Case gemacht. Joel hat seine kompletten Beweise rausgehauen gegen Pam und gegen den ersten Gerichtsprozess. Und am letzten Tag dieses zweiten Gerichtsprozesses hat der Richter sich für 3 Stunden zurückgezogen. Dann kam er wieder und hat das Urteil ausgesprochen. Mhm. Und das Urteil war, Russ ist unschuldig.
Oh Gott.
Russ war frei. Der Richter hat auch gesagt, dass die ursprüngliche Untersuchung mehr Fragen als Antworten aufgeworfen hat.
Ja.
Und dass die ursprüngliche Untersuchung eine Schande ist.
Ja, genau.
Mhm. Dateline war natürlich auch immer noch an der Story dran. Und alle fragten sich jetzt, okay, Russ ist frei. Es wurden alle diese Beweise vorgebracht. What about Pam? 2 Monate später, nachdem dieser zweite Gerichtsfall abgeschlossen wurde, war Pam wieder vor Gericht, weil diesmal ging diese Zivilklage, die sie schon hatte mit den Töchtern, ging vor Gericht. Ja?
Mhm.
So. Die ist also vor Gericht mit den Töchtern wegen dieser $150.000 von der Lebensversicherung. Eine Reporterin von Dateline ist auch im Gerichtssaal, guckt sich das alles an. Das Krasse ist, dass die Anwältin von den Töchtern, die sagt, die kann quasi beweisen, dass Pam gelogen hat und dass Pam immer wieder andere Geschichten erzählt und dass Pam... Und dann gibt es Pam sogar zu im Zeugenstand. Pam gibt sogar zu und sagt, ja, ich habe allen einfach gesagt, was sie hören wollten, damit die mich in Ruhe lassen. Das Problem ist aber, die hat diese Zivilklage trotzdem gewonnen gegen die Töchter.
What?
Weil es gab einfach keinen handfesten Beweis, dass Betsy wollte, dass ihre Töchter das Geld bekommen. Der das einzige Beweis war... Pass auf, der einzige Beweis war, dass Pam das gesagt hat. Aber Pam sagt ja selber, die hat gelogen. Von daher... So, das heißt, Pam gewinnt, kommt aus diesem Gerichtssaal raus, es hat ein total arrogantes Lächeln auf dem Gesicht, geht an dieser Kameracrew und an dieser Reporterin von Dateline vorbei und sagt zu denen, say hi to Kathy. Sag Kathy hallo. Kathy Singer, die Reporterin, mit der sie immer ab und zu mal SMS geschrieben hat. Und die so, oh, okay, rufen so Kathy an und sagen, hör mal, wir sollen dir Hallo sagen von Pam. Und die so, okay, komisch, aber okay. So, bist du bereit? Die
oh
Geschichte
Gott.
Geht noch weiter.
Oh Gott.
Ein paar Monate vergehen. Russ ist ein freier Mann. Er sitzt zu Hause und genießt sein freies Leben. Und dann bekommt er einen Anruf von seinem Vater. Und der Vater sagt, Pam hat jemanden erschossen.
What? Willst du mich verarschen?
Pam, die auch im Ganzen dort, wo sie gewohnt hat, also natürlich jeder wusste, wer sie war, hat einen Mann erschossen. In ihrem Haus. Pam hat einen Mann in ihrem Haus erschossen, 5 Schüsse. Dann hat sie 911 angerufen. Ihre Story. Sie war gerade dabei, mit ihrem Auto aus ihrer Ausfahrt rauszufahren. Dann kam ein Auto angerast und wollte sie... Und es hat angehalten. Ein Mann ist rausgesprungen mit einem Messer und ist in ihr Auto gesprungen, wo sie bereits drin saß, und hat gesagt, fahr zur Bank und wir gehen das Geld von Russ Farina holen. Und dann hat er immer wieder zurück zum Auto geguckt. Und dann hat Pam auch zum Auto geguckt, von dem Auto, was diesen Mann dorthin gebracht hat.
Mhm.
Und da drin saß ein Mann, der sah aus wie Russ. Und dann hat Betsy gesagt, dann ist sie ganz schnell in ihr Haus gerannt. Dann hat Pam gesagt, sie ist ganz schnell in ihr Haus gerannt. Dieser Mann, der sie mit dem Messer bedroht hat, ist ihr hinterhergelaufen. Sie hat sich das Telefon geschnappt. Sie ist oben in ihr Zimmer gerannt, in ihr Schlafzimmer, hat 911 angerufen, während dieser Mann an der Türe gehämmert hat. Und dann hat sie sich ihre Knarre geschnappt und hat aus Selbstverteidigung 5-mal abgeschossen, bis die Pistole leer war und der Mann lag auf dem Boden und war tot. Und dann wurde Pam natürlich, dann kam natürlich die Polizei, die Nachbarn waren da und Pam wurde natürlich mitgenommen und wurde wieder interviewt, das wurde auch aufgenommen. Und was die Polizisten direkt komisch fanden, war, dass sie extrem gechillt war und extrem ruhig war. Sie war sehr gefasst für jemanden, die gerade gewalttätig angegriffen wurde und dann jemanden erschießen musste. Also die Polizisten waren direkt verwirrt und die wussten natürlich auch, wer Pam war, ne? Der Mann, war Louis Gumpenberger. Er hatte sogar einen Notizzettel in seiner Hosentasche. Auf diesem Notizzettel waren Anweisungen drauf, was er machen sollte. Er sollte Pam entführen, mit ihr zur Bank gehen, um das Geld von Russ zu holen und sie dann umbringen. Und diese Notiz war unterschrieben von Russ Farina.
Unglaublich, wirklich.
So. Natürlich musste die Polizei
hat
darauf.
Alles gedacht, die Pam.
Die, ja, sie kriegt den Russ noch dran für irgendwas.
So schnell gibt's den
Da musste die Polizei natürlich, die musste natürlich gucken, Russ, tut uns leid, wir müssen leider der Spur nachgehen, wir müssen leider beweisen, dass du nichts damit zu tun hast. Sie haben dann auch, natürlich Russ hatte ein Alibi, das war wasserfest und wasserdicht und gut. Sie haben auch ihn die Notiz schreiben lassen, 12-mal musste er das aufschreiben, dann haben sie das alles an einen Handschriftenexperten gegeben und er hat gesagt, auf gar keinen Fall hat er das geschrieben. So, dann war der auf jeden Fall raus aus der Nummer, ziemlich schnell, ne? Hätten wir uns ja schon denken können.
Also der arme Kerl, was dem alles angehängt werden soll. Der sitzt einfach nur zu Hause und will jetzt ein schönes Leben haben, wo er gerade schon seine
Nachdem
Frau verloren
hat. Nachdem der unschuldig
hat.
Im Gefängnis Wirklich? War, wegen ihr. Und seine Frau verloren hat.
Es tut mir so leid für den armen Mann.
Es gibt noch mehr Dinge, die suspekt waren an dem Fall.
Oh Gott.
Der 911-Anruf von Pam. Und zwar, erstens hat sie das angefangen mit, hey, also sie hat quasi die 911 angerufen, während sie verfolgt, also sie hat ja so getan, als würde sie gerade attackiert werden und hat es aber angefangen mit, hey, it's Pam, I'm getting attacked. Und dann hat sich das so angehört, also du hast quasi sie gehört und du hast auch ihn noch gehört, Louis Gumpenberger, ne? Du hast quasi, sie hat quasi gesagt, nein, nein, lass mich in Ruhe. Und dann hat er gesagt, no, irgendwas hat er gesagt. Und dann hat sie gesagt, please, bitte, kommt schnell, 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 schnell. Und das hat sich so angehört, wie so ein Kindertheaterspiel, das die so aufgeführt haben. Weißt du? Einfach nur so schlecht geschauspielt.
Ja.
Und das Problem ist auch, was Pam nicht wusste, wenn sie 911 anruft, die Anrufe werden ja immer automatisch aufgenommen, ne?
Uh-huh.
Du kennst ja diese 911-Operator, how can I help you? Und dann hört man.
Ja. Yeah.
Die Aufnahme beginnt bereits viele Sekunden, bevor der... Die Aufnahme beginnt, bevor da jemand abnimmt. Das heißt, die Aufnahme, bevor Pam den ersten Satz gesagt hat, war komplett still. Man hat kein Kämpfen gehört. Man hat nicht gehört, dass sie in Gefahr war, sondern 911 Operator, how can I help you? Und dann hat sie erst losgelegt und so getan, als wäre sie in Panik.
Krass.
Und davor hat man zwar gehört, ne, sie war am Telefon, aber sie war komplett ruhig und der Mann war auch komplett ruhig.
Krass, das ist auf jeden Fall das Schauspiel.
Ja, und das ist auch echt lustig, wenn man sich das anhört. Also es ist natürlich nicht lustig, aber you know what I mean. Okay, dann haben die Cops auch rausgefunden, dass Pams Handy Location Services, also wo sie war, war die ganze Zeit an in den letzten Wochen. Und sie haben dann die kompletten Locations überall, wo sie war, zurückverfolgt und haben auch direkt überall, wo sie war, von allen Gebäuden Video-Footage angefordert. Von jedem Gebäude, das in irgendeiner Weise draußen Kameras hat. Sie haben also alles zurückverfolgt, was Pam gemacht hat. Ein PIN von einer Adresse war auf einem Gebäude und was sich herausstellte, das war die Adresse von Louis Gumpenberger, der Mann, der erschossen wurde. Sie haben dann die Mutter von Louis Gumpenberger ausgefragt und herausgefunden, dass er mental leider sehr eingeschränkt war und auch körperlich sehr eingeschränkt war, denn er hatte einen Autounfall und hatte das, was Pam beschrieben hat, er hat ein Auto gefahren, ist aus dem Auto rausgerannt, hat sie verfolgt. Das hätte er körperlich gar nicht hinbekommen.
Ach, du Scheiße.
Und mental hätte er auch so einen Plan nicht durchführen können. Suspekt. Und dann haben die Cops gesehen, die war nicht nur, und Louis hat in einem Viertel gelebt, das, ja, wie so ein Armenviertel in Troy, in Missouri. Mhm. Und dann hat die Polizei herausgefunden, dass Pam wochenlang in allen möglichen Armenvierteln rumgefahren ist. Warum? Was hat sie getan?
Nein.
Und dann haben sie eine Frau gefunden, die hat sich dann gemeldet bei der Polizei und die hat gesagt, ja, die hat mich auch angesprochen eines Tages. Hat mich hier, ich war vor meinem Trailer, also sie hat in so einem, wohnt in so einem Wohnwagen Viertel, ne? Und sie war vor ihrem Wohnwagen und Pam hat sie angesprochen und hat gesagt, ob sie Lust hätte auf einen Job. Dafür würde sie Cash bezahlt werden, denn Pam hat gesagt, sie ist eine Reporterin für Dateline und ihr Name ist Kathy Singer.
Nein. Alina! Unglaublich!
Und hat sie gesagt, was wir bei Dateline immer machen, ist, wir stellen 911-Anrufe nach.
Nein.
Und ich brauche einfach jemanden, der im Hintergrund so tut.
Nein.
Mhm. Und das würden wir kurz bei mir im Haus, haben wir einen Rekorder und da würden wir es kurz aufnehmen, dann kriegst du $500 Cash oder sowas.
Ey, die darf weil, nie mehr das Gefängnis verlassen, die Frau. Wirklich.
Weil Louis Gumpenberger hatte nämlich auch $500 Cash oder sowas an sich. Ja. Also,
Hammer.
Dann haben sie Video-Footage, dann hat die Polizei das ganze Video-Footage zurückbekommen und darauf hat sich dann bestätigt, es wurde Video-Footage gefunden von Pam und Louis Gumpenberger zusammen an dem Tag, als Louis Gumpenberger in ihrem Haus erschossen wurde. Also sie hat ihn dorthin gefahren und hat ihm einen Job angeboten. Ein unschuldiger Mann.
Hat sie sich ein Opfer gesucht, einfach ihm eine Geschichte erzählt, dass sie einen Job für ihn hat, um ihn zu erschießen.
Und ihn kaltblütig... Ja. Sie ist eine Familie, sie hat Kinder, ne? Sie hat Kinder und einen Mann. Sie ist eine Familienmutter.
Was ist sie für eine Psychopathin, bitte?
Nur um Russ. Ja. Und dann auch noch, dass sie Kathy Singer und dieses Katz-und-Maus-Spiel und dieses ganze, diese Obsession, da jeden mit reinzuziehen.
Mhm. Ey, heftig. Vor der habe ich echt Angst, vor der Frau.
Dann hat die Polizei natürlich endlich einen Haufen an Beweisen gegen Pam gehabt. Und Pam wurde endlich verhaftet im Jahre 2016.
Wow.
So, pass auf. Pam wird verhaftet und wird zum Polizeipräsidium gebracht. Sie bringen sie in den Verhörraum, wo die ja schon öfter drin war, weil sie ja immer als Zeugin durchs ausgesagt hat.
Kennt sie schon.
Setzen sie dorthin, reden kurz mit ihr und dann gehen die Polizisten kurz raus und lassen sie alleine. Pam sitzt auf dem Stuhl, starrt auf den Tisch, der vor ihr steht. Auf dem Tisch ist eigentlich nichts außer eine Brille, ein paar Post-it-Notes und ein Stift. Dann macht sie so kurz eine Handbewegung.
Nein.
Und guckt nach unten und bleibt so sitzen. Dann kommen die Polizisten wieder rein.
Oh Gott.
Und Pam sagt, kann ich bitte erstmal kurz auf die Toilette? Okay. Ah. Holen die eine weibliche Polizistin, die sie zur Toilette bringt. Dann, während sie in der Toilette ist, holt sie den Stift aus ihrer Hose raus, den sie vom Tisch genommen hat, und fängt an, sich selber in den Nacken und in die Handgelenke zu stechen. Die Polizistin kommt rein und sagt, alles okay? Und Pam sagt, seelenruhig, ja, alles gut. Doch dann, bevor Pam den Job zu Ende bringen kann, kommt die Polizistin rein, bricht die Türe auf und Pam wird in den Emergency Room gebracht und überlebt.
Gut.
Sie hat es nicht geschafft, sich umzubringen.
Gut.
Darf ich direkt mal darauf aufmerksam machen, dass die beiden... dass die beiden Einstichorte waren, ihr Nacken und ihre Handgelenke.
Ach, komisch, genau wie bei Betsy.
Mhm. Ja. Jetzt, ich meine, ne, was für eine Psychopathin. Oh, die Geschichte ist einfach so krass. Okay, während sie auf ihren Prozess wartet, finden die Cops heraus, dass sie auch die Letzte war, die ihre Mutter lebend gesehen hat.
Oh.
Alina. Weißt du noch? Ihre Mutter ist an einem Freak-Accident gestorben.
Ja, und das hast du in so einem Nebensatz einfach gesagt.
Ja. Die gucken dann mal richtig in Betsy rein und sehen, die hat das Geld bekommen von der Lebensversicherung ihrer Mutter, die von einem Balkon gestürzt ist.
Nein!
Die von einem Balkon gestürzt ist und Pam war die Letzte, die sie lebend gesehen hat.
Alina!
Da gibt es eine komplett separate Untersuchung in den Fall. Ja. Also sie war jetzt mittlerweile von drei Leuten die Letzte, die die drei Leute lebend gesehen hat. Und
das ist ein Zufall.
Ja. Im August 2019 wird Pam zu lebenslanger Haft ohne die Chance auf Bewährung verurteilt für den Mord an Louis Gumpenberger.
Ah, okay.
Das heißt, sie ist jetzt zumindest schon mal lebenslang im Gefängnis. Danach wird der Fall wieder neu eröffnet in den Mord an Betsy Faria. Mit den neuen Beweisen und mit den alles, was man mittlerweile hat. Weil während ihres Prozesses für den Louis Gumpenberger-Fall hat Pam selber gesagt, dass sie es gemacht hat, um ihre Verwicklung in den Betsy Faria-Mordfall aus dem Weg zu räumen. Also sie hat das quasi selber zugegeben, dass sie da irgendwas mit zu tun hatte. Dann endlich, am 21. Juli 2021, letztes Jahr, wurde Pam mit Mord an ersten Grades an Betsy Faria angeklagt. Und die Anklage möchte die Todesstrafe.
Oh nein, das finde ich aber nicht gut.
Todesstrafe ist ja total fragwürdig. Das ist der letzte Stand im Fall von der Betsy Faria Klage. Also da kommt wahrscheinlich noch was. Russ Faria, by the way, hat Troy County angeklagt und hat $2 Millionen bekommen.
Gut.
Und diese Dateline-Reporter, die die Story verfolgt haben, haben einen Podcast gemacht. Mhm. Der Podcast heißt The Thing About Pam. Mhm. Und für jeden, der gerne englische Podcasts hört, kann ich das nur empfehlen. Das sind 6 Teile, das ist noch viel detaillierter. Cool. Und das wird von einem unglaublich coolen Erzähler, das ist so ein älterer Mann, der hat so eine richtig tolle Erzählstimme und man hört auch die 911-Anrufe und also es gibt noch viel mehr krasse Details. Und auf diesem Podcast beruhend gibt es bald die Fernsehserie ab März 2022 mit Renee Zellweger als Pam.
Als Pam, ja. Ja. Geil.
The Thing About Pam.
Das wird bestimmt super.
Ja, einfach nur diese, dass das so eine Uschi ist.
Ja,
ne?
So eine.
Du musst unbedingt, und dann gibt es natürlich auch Bilder von ihr, also im Gerichtsprozess und so. Und jetzt zuletzt gibt es halt ein Bild von ihr aus 2021. Da sieht sie ganz anders aus mit so langen Haaren und so. Und das Gesicht sieht irgendwie auch ganz anders aus. Und dann aber auch Renee Zellweger als sie. Einfach nur unglaublich.
Oh Gott, ich muss das unbedingt sehen.
Ja. Ja, in dem Podcast sprechen die auch richtig ausführlich über den Fall der Mutter und legen alle noch viel mehr Beweise da, die es gibt und so. Und aber was krasse Story, oder?
Ja, auch was für ein Plot-Twist. Also am Anfang ist das ja immer am naheliegendsten, ne? Dass der Ehepartner etwas damit zu tun hat, ne?
Ja, und vor allen Dingen, die sagen das auch im Podcast, ne? So, Russ hat immer wieder gesagt, ich bin unschuldig, ich habe meine Frau nicht umgebracht, ich bin unschuldig. Und dann sagen die Reporter auch, ja, das hören wir oft. Das hören wir oft in solchen Fällen.
Das sagt jeder, ja.
Aber bei Russ war es irgendwie anders.
Vielen Dank mal wieder für diese interessante Story.
Of course, it's my pleasure.
Sollen wir noch kurz über den Tinder-Swindler reden? Hast du es
geguckt? Ich hab's geguckt. Ich hab's geguckt. I'm upset.
Hör mal, was ist das denn
was
für eine Pfeife?
Ekelhafter.
Eher ekelhafter Idiot.
Ich wusste nicht, wie das ausgeht, die Dokumentation. Ich dachte, ich bin davon ausgegangen, okay, ich gucke jetzt eine krasse Story über jemanden, der viel Unrecht getan hat und das endet damit, dass der im Gefängnis sitzt. Aber das endet damit, dass der frei ist und die Frauen immer noch ihre Schulden abbezahlen.
Ja.
Wie kann das denn sein?
Ja,
ich weiß auch nicht. Die sind einfach richtig gefaked.
Ja, aber ich weiß nicht, sagen die ja, du hast dem ja freiwillig dein Geld gegeben. Also, so oder wieso kann er nicht da angeklagt werden?
Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil welches Land ist dafür, weißt du, welche... Und hier, wir hatten hier auch im Gruppenchat... Die Frage, die immer aufkam im Gruppenchat war, hättet ihr das gemacht? Hättet ihr das dem gegeben? Nee, ich hätte doch kein fremden Geld gegeben. Okay, das ist leichter gesagt. Ich auch nicht. Man darf nicht sagen, irgendein Fremder so, dann denk an deinen Verlobten oder an deinen Freund. Würdest du es für den machen? Weil so haben die sich gefühlt.
Genau, der hat die ja erstmal gebrainwashed. Genau.
Ja, und weißt du, was das Krasse ist? Er hat einen Manager in Hollywood jetzt.
Ja, der steckt da jetzt Tinder, auch noch Geld raus.
Der Tinder-Swindler hat einen Vertrag mit einem Manager in Hollywood.
Aber wie kann der überhaupt einen Job kriegen noch?
Ich bin froh, dass das MeToo-Movement so viele schlechte Menschen ausgerottet hat aus Hollywood, damit wir Platz haben für frisches, neues Talent.
Ja.
Die Frauen respektieren. Und ich bin froh, dass so viele talentierte Leute in Hollywood keinen Manager haben. Und der Tinder-Swindler.
Genau, der kommt jetzt ganz groß raus erstmal. Nee, aber auch der ist ja auch gefährlich, also wie der die beschimpft hat dann noch am Ende. Aber geil fand ich
der
dann auch.
Der hat die ja bedroht.
Ja, total.
Mit ihrem Leben bedroht. Wieso ist der frei?
Da haben vermutlich manche echt Glück gehabt, dass sie so glimpflich... mit Schulden davon gekommen sind. Also ich glaube, der schreckt vor gar nichts zurück, der Typ.
Nee, ekelhafter. Ach, so ein Psychopath, ne, der so lügen kann und so Emotionen vortäuschen kann.
Sein ganzes Leben hat der erfunden. Der hat sich in Fotos reingefotoshoppt, wo angeblich seine Eltern drauf sind. Mit den Leuten hat er gar nichts zu tun. Was für ein Psycho.
Und so lange ist er mit davon. Aber die eine Frau ist wohl meine Heldin, ne?
Hör mal, die Holländerin. Die Holländerin, die hat auch so einen geilen Akzent.
Ja. Die auch dann von ihm die Sachen zurückgestohlen hat und verkauft hat.
Verkauft ihr immer und dann noch die Markenklamotten von ihm.
Mhm. Hat die gesagt, aber ich musste zuerst mein Geld zurückbekommen. Also bin ich dahin geflogen. Und alles, was ich zu ihm sagen wollte, war, du ekelhafter, wie kannst du nur? Aber was ich gesagt habe, war, oh, ich habe dich so vermisst oder sowas.
Ja, genau.
Und dann hat sie seine ganzen Luxussachen genommen.
Wirklich?
Ja.
Dann hat die gesagt, and so I swindled the Tinder Swindler.
Ja.
Das fand ich so cool.
Die ist die Beste. Die ist einfach nur unsere Heldin.
Ja.
Ja, also...
Aber dann habe ich auch die Serie Inventing Anna geguckt und da muss ich sagen, eigentlich wären die ja das perfekte Match, ne? Der Tinder Swindler und Anna Delvey. Also die würden wahrscheinlich die Welt beherrschen.
Total. Ich habe es auch angefangen zu gucken.
Das ist auch einfach so eine krasse Story. Die kommt ja aus Eschweiler.
Nee.
Doch. Die hat in Eschweiler gewohnt.
Shut up, Sabrina.
Wirklich? Du musst mal in die Story reingucken von der.
Ist die da aufgewachsen?
Ja, die hat da mit ihren Eltern gelebt. Ist da zur Schule gegangen.
Oh mein Gott.
Und dann hat sie einfach die New Yorker High Society betrogen.
Also, unglaublich.
Das ist echt krass.
Ja, okay. Also wenn ihr diese Sendungen auch geguckt habt oder wenn ihr eine Meinung habt oder wenn ihr den Tinder-Swindler hot findet, dann schreibt uns. Wir wollen eure Meinungen hören.
Ekel.
Der Ekelhafte. Alrighty. Well, dann würde ich sagen, wünsche ich allen eine gute Woche.
Genau. Danke fürs Zuhören. Macht weiter so.
Vergesst nicht, uns zu abonnieren und 5 Sterne zu geben, damit wir die Podcast-Welt übernehmen können. Und danke, dass ihr da seid und habt eine mega krasse geile Woche. und gute Nacht nach Gölle.
Und guten Morgen nach Hollywood.